herzlich willkommen zur 123. Folge, diesmal mit einem Teil aus Polen. Herzlich willkommen zurück, Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir sprechen heute mit euch über die knappe Niederlage gegen Werder Bremen und werden trotzdem wieder ein bisschen Hoffnung schöpfen können. Des Weiteren gibt es was Neues zum Investorendeal. Ein Ausblick aufs nächste Spiel beim VfB Stuttgart geben wir natürlich auch.
Jawohl, herzlich willkommen zurück, Schwarzmöd. Folge 123, wie der Max so schön angekündigt hat. Geil, dass wir vor zwei Minuten noch wieder darüber geredet haben und es mir jedes Mal schwerfällt, mir das zu merken.
Ja, war ein bisschen abgehackt gerade. Ich bin irgendwie extrem müde heute.
Ach, mach dir nichts draus. Es scheint aber in Köln rumzugehen, ne? Weil ich hatte heute schon so ein, zwei Gespräche, irgendwie waren alle angeschlagen. Ich bin ja, wie du so schön angekündigt hast, nach Polen gefahren mit meinen Eltern. Das erste Mal übrigens seit Ewigkeiten, Alter, dass ich hier wieder eine Woche bin. Und ich muss ja sagen, ich fühle mich nach drei Tagen schon innerlich sehr, sehr erholt.
Ja, das war auch schön. Du hast mir eine Nachricht geschickt. Ich hast mir eigentlich noch nie geschickt, so eine Nachricht.
Was habe ich gesagt?
Ich weiß den O-Ton nicht mehr, aber irgendwie, dass du irgendwie das genau das gebraucht hast, mal so irgendwie jetzt mit der ganzen Familie, dass sie das mega gut getan hat. Und dann habe ich auch die Piroggis gesehen, da wusste ich dass es dir gut geht. Und dann habe ich auch das Bild von deiner Oma und dir gesehen und da dachte ich mir, alles perfekt, dem Jungen geht's gut.
Ist so. Deswegen, wie gesagt, kann ich auch kommende Woche auf das Spiel in Stuttgart dann ausnahmsweise mal verzichten. Kann ich jedem nur empfehlen, mal off-topic, weg vom Fußball. Nehmt euch Zeit für eure Familie, es lohnt sich.
Da aber doch nicht so viel rum. Du warst selber beim Fußball, du hast Lukas Podolski besucht.
Stimmt, boah, gut.
Ja, ey, geil, dass du das sagst. Ja, stimmt, natürlich ist das geil. Ich habe dich und deinen Vater da gesehen, da denke ich mir so, Hammer, ey. Das ist echt cool.
Ja, Mann. Ja, weil, guck mal, das Ding ist ja bei meinem Dad und mir, mein Vater geht oft mit meinem Bruder ins Müngersdorfer Stadion, weil Sitzplatz, ein bisschen Südoberrang, kann man sich ein bisschen gediegener das Spiel angucken. Und dadurch, dass wir beide ja unten noch auf dem Spielplatz Stehtribüne unterwegs sind, ist das so eine Sache, wo ich dann immer sage, Vater, weißt du was, komm, mach das mit Pavel und wir suchen uns dann so Sachen wie jetzt hier bei Górnik Zabrze außen. War echt geil, war richtig geil, schöner Vater-Sohn-Tag, lecker Wurscht. Wir haben sogar aufs Bier verzichtet, weil es ein bisschen kalt war, ne? Standesgemäß dann schön in Polen erstmal so ein Becher Tee geholt an der Pause. Die Haupttribüne eingedeckt mit Sonnenblumenkernen meiner Nachbarn und mir, also.
Da habe ich direkt mal mit Klischees ins Haus, weil ich weiß ja, wir sind so gut befreundet, dass ich dir auch Klischees um den Kopf werfen darf. Gibt's dann in Polen im Stadion auch immer noch so einen Schuss Wodka dazu? Also kann man den theoretisch bestellen?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube persönlich
nicht. Das wäre so sau ehrlich. Ja, glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt, auf die Wodka, aber es wäre so sau ehrlich, die Nummer. Kennst du Grog? Sagt dir Grog was, das Getränk?
Grog sagt mir was.
Von meinem Opa früher, glaube ich. Wenn er krank war, dann hat er einfach nur heißes Wasser aufgekocht, ganz viel Zucker rein, also richtig süß. Und dann wird da, glaube ich, Rum reingeschüttet. Und dann trinkst du das. Das war auch kein Rezept früher. Nachkriegszeit. Das war ein super Geheimrezept scheinbar.
Ja, ich sag mal so, und hält warm, ne?
Ich sag mal so, du wurdest vielleicht nicht gesund, aber dir war irgendwann egal, dass du nicht gesund bist, ne?
Das kann auch sein. Ja, ne, aber ich glaube mittlerweile mit den ganzen Sicherheitsbestimmungen in Polen, ich glaube, das lassen die sein, weißt du? Aber Bier gab's. Stabiler, was war's? Stabiler, ich glaube 3 Euro. 3 Euro war's, was fürs Bier und ja, Polenpreise. Aber das Geile ist gewesen, ich habe einfach mit meinem Dad Unterrang und die bauen gerade wirklich eine neue Arena, 30.000 Mann Arena. Erinnerte mich so ein bisschen vom Schnitt her so an Duisburg. Und wir haben wirklich Haupttribüne, Mittellinie gesessen, Unterrang, 12. Reihe. Schätze mal, was das Ganze gekostet hat. Zusammen für die zwei
Karten. Ja, weil es wird wahrscheinlich wenig sein. Ich sag mal 25 pro Nase.
Nee, zusammen 25 Euro.
Nee.
Wir haben einfach okay,
das
100
Zloty. Weil 25 pro Nase wäre schon ein geiler Preis für die
Plätze. Alter, wir haben einfach 100 Zloty, also Zloty. In Deutschland sag ich mal Zloty oder Zul. Das L mit dem Strich gibt's ja nicht im Alphabet. Genau, haben wir bezahlt. Und
wie spricht man das richtig aus?
Zloty.
Swarte.
Hier, der alte Papst.
Ich kann's nicht.
Ja, hier, Jan Paul II. Hieß ja auch nicht Jan Pavel, sondern Jan Pavel eigentlich. Aber das ist nur ein Exkurs an alle.
Also Pavel heißt nicht Pavel, sondern
Pavel eigentlich. Lukas Podolski heißt ja eigentlich auch nicht Lukas, der heißt ja eigentlich Łukasz. Der ist Łukasz. Ja, weil das L, das gibt's, das L, das, was der R hat, das ist so ein L und hat im senkrechten Teil vom L hat der halt so einen Querstrich dann und das ist ein U im Polnischen und kein L. Deswegen heißt es eigentlich Paweł und Łukasz.
Paweł,
genau. Paweł. Kleiner Exkurs. War ein gutes Spiel, 3-1. Pauli hat auch zum 1-0 den Freistoß aus 30 Metern flach unter die Mauer gedonnert, sodass der Torwart den nicht festhalten konnte. Stürmer hat den Abpraller dann schön reingemacht. Und dann Highlight einfach gewesen, er läuft da beim Stand von 2-1 für Sabje auf einmal wirklich 50 Meter allein auf den Torwart zu. Ganze Stadion erhebt sich und hinter mir ruft eine Frau einfach voll laut, schieß!
Echt?
Auf Deutsch, ja.
Ja, damit ihr das versteht, wahrscheinlich.
Also, ich hab zu meinem Vater nur gesagt, das ist so geil. Wahrscheinlich hier auf der Haupttribüne die deutsch-polnische Community halt, die so von den Familienverhältnissen halt, wie ich es hab, immer wieder mal zurückkommen oder so. Haben das halt da auch, ist ja bei Poldi auch nichts anderes, ne? Also die Familiengeschichte von Poldi ist ja ziemlich ähnlich zu dem von meinen Eltern zum Beispiel. Mit Sportlerpapa und ja, dementsprechend vermischen sich da die Sprachen manchmal. War auf jeden Fall ein richtig geiles Erlebnis. Man merkt auch, dem Poldi geht's da sehr, sehr gut. Kapitän ist da maximal respektiert, auf dem Platz, auf der Tribüne. Und was ich sagen muss, es ist interessant einfach, so wie auch seine alten Tage, da aber trotzdem noch geil, das Spiel einfach halt wirklich auch fördert. Ne? Also ist ja, ich hatte mir gedacht, vorm Spiel zu meinem Vater sagte ich, boah, wenn er noch den Radius hat aus den letzten FC-Jahren, dann bin ich mal gespannt, wie das ganze Spiel aussieht. Aber ne, der Poldi holt sich da wirklich in der Innenverteidigung teilweise die Bälle ab und eröffnet das Spiel da. Ne? Also wirklich teilweise mit so einem 30, 40 Meter Ball. Bei Angriffen geht er gar nicht erst in den Strafraum rein, sondern lässt sich immer schön hinten auf die 20, 30 fallen. Hatte aber in dem Spiel, glaube ich, 5 Schussversuche oder so, wovon auch 2 halt wirklich gefährlich geworden sind. Heißt, das Spiel ist auch gut auf den ausgelegt. Kann ich jedem nur empfehlen. Górnik Zabrze, schönes Stadion.
Ja. Also eine Reise wert, sagst du?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch noch Glück, bei Polens aktuell mit Gästefans und so immer so eine Sache. Aus Kielce waren sogar 400 Leute im neutralen Bereich mit dabei. Heißt, war alles in allem echt eine runde Sache. Schön.
Schöner Exkurs in die polnische Phonetik, sagt man.
Ja.
Und ein kleiner Exkurs in den polnischen Fußball. Geil.
Ja. Geiler Kommentar von meinem Vater war übrigens, weil er war am Freitag auch beim Spiel gegen Bremen mit meinem Bruder. Und dann sagt er zu mir, boah, wenn ich das jetzt so in der Retrospektive betrachte, ist es schon frech, was man in Deutschland für einen Fußballabend bezahlen muss, im Vergleich zu dem in Polen. Und er sagte, wenn du das Niveau am Freitag im Stadion, also auf dem Platz gesehen hast, das war gar nicht so weit weg von dem, was wir uns da am Montag angeguckt haben.
Ja, das glaube ich.
Dann hat er die Preise so entgegengesetzt, wo ich ihm gesagt habe, ja, Vater, da siehst du mal, wie die Schere im Fußball auseinandergegangen ist. Naja. Aber man merkt zum Beispiel übrigens auch, dass das auch der allerletzte Punkt zu der ganzen Sache. Du merkst aber auch, dass die Gemeinschaft dann in so einem Stadion, wenn da sich auch eigentlich überwiegend alle leisten können, ne? Klar, in Sabrze ist auch viel Platz, ne? Das jetzt sich jedes Mal ausverkauft und so. Aber wie das auch so eine Landschaft im Stadion halt einfach nochmal verändert. Das ist einfach so eine andere Herzlichkeit nochmal da gewesen. Ja, kommen wir zum ersten FC Köln, nachdem wir hier mit Sabisch angefangen haben. Ich möchte kurz was machen, weil wir haben jetzt das erste Kapitel durch. Deswegen, wir kommen jetzt zum ersten FC Köln.
Ich wusste, dass das kommt und ich fand es auch geil. Wir hatten das eben, wir haben hier so neu, also genau, Hintergrund ist, wir haben gerade machen das mit einem neuen Programm, also kein neues Programm, aber da Marek in Polen ist und ich eher in Köln. Sehen wir uns gerade online, haben beide Headsets auf. Deswegen die Qualität, die wird sehr wahrscheinlich nicht ganz so gut sein wie sonst. Es tut uns jetzt schon leid, aber
Liebe zu euch nehmen wir trotzdem auf.
Ja, und dann haben wir eben diese Sounds gefunden und ich habe mir schon gedacht, dass du das irgendwie einleiten wirst. Mein lieber Marek, ich weiß nicht, wie wir weitermachen wollten, weil wir hatten nur kurz Zeit, uns zu kurz zu schließen. Mit welchem Thema wolltest du jetzt beginnen?
Ich überlege gerade, ob wir das nicht alles einfach im Spiel mit abarbeiten. Weil im Endeffekt sind alle Aspekte, die ansprechenswert sind, ja auch irgendwie am Freitag ja auch mit aufgepoppt. Ich gucke jetzt gerade noch einmal kurz durch meine Tabs, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Nein, da haben wir, das kommt auch im Spiel. Das kommt auch im Spiel vor. Und das auch.
Ja,
gut. Ach doch, der 1. FC Köln fährt ins Trainingslager übrigens. Unser FC, scheinbar haben wir so viel Geld gespart in den, durch die Nichtausgaben im Winter, dass wir uns ein Abschlusstrainingslager 8 Wochen vor Schluss der Saison nochmal geben können. Also der Coach fliegt bei der nächsten Länderspielpause. Ich glaube, müsste, nach 8 Spiele vor Schluss, müsste dann dementsprechend nach dem 26. Spieltag, glaube ich, sein, ne? Richtig, gerade richtig, ich glaube ja. Genau, da haben sie auch schon irgendwie einen Gegner gefunden, gegen den sie zocken können. Ich weiß gerade nicht mehr genau wen. Heißt aber, nach Spanien, meine ich, geht's. Der 1. FC Köln ist auf jeden Fall, heißt, bereitet sich dann nochmal auf diese wichtigen letzten 8 Wochen vor. Wir haben ja in der Hinrunde auch schon gesehen, gerade hinten raus kommen nochmal so die Gegner, die eher in unserer Tabellenregion sind. Ist halt ein bisschen die Frage, wie in welcher Ausgangslage wir dann überhaupt noch sind. Aber 8 Spiele, ne, jeweils noch was zu holen. Dementsprechend finde ich geil, finde ich gut, dass man die Jungs dann auch nochmal hier so aus der Stadt rauszieht, irgendwie nochmal für den Endspurt, wenn man sich irgendwie jetzt in den nächsten Wochen nochmal in Position bringen kann. Für was auch immer, ne? Ob es jetzt die Relegation am Ende wird oder irgendwie noch der Lucky Shot auf die absolute Rettung. Aber mir gefällt der Ansatz auf jeden Fall. Mir gefällt einfach der Kernansatz.
Wo du jetzt gerade schon Rettung sagst. Ich glaube, dieses Wochenende haben wir schon gesehen, dass der Platz 15 schon sehr, sehr, sehr schwer wird zu erreichen, glaube ich.
Ja, ich sag mal, das, so wie das Wochenende verlaufen ist, ne, also ist im Endeffekt ist ja am Samstag und Sonntag fast alles das eingetreten, was hätte nicht eintreten sollen nach unserer Niederlage. Ist das eingetreten, was du ja auch gesagt hast, dass so ein Mainz 05 dann mal halt weniger, also einfach mal weniger Pech hat als sonst irgendwie und jetzt irgendwie auch
die Punkte. Wir werden noch punkten, glaub mir. Mainz wird uns noch richtig gefährlich werden.
Ja, deswegen, also rein sportlich, was willst du sagen zu dem Wochenende? Mainz ist auf einen Punkt an uns dran. Wir sind 6 Punkte hinter den Gladys. Ich sag mal so, das ist das Einzige, was mich jetzt gerade so ein bisschen glücklich macht. Lass mal die Gladys auch in so einen Abwärtsstrudel kommen und wir spielen halt ein paar Wochen gegen die und dann ist auf einmal vielleicht nur noch nach so einem Derby-Sieg nur noch 3 Punkte Unterschied. Das ist halt so ein bisschen das, worauf ich gerade springse. Ne? Also ich sag mal so, mit Gladbach, Augsburg sind auf jeden Fall 2 Mannschaften gerade über uns, bei denen ich halt von der Substanz her halt glaube, dass sie halt auch weiterhin nicht so gut sein könnten. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist es so, wie du es gesagt hast, es ist alles Bonus. Hier geht's, glaube ich, gerade in erster Linie um die Relegation. Und, ach, das können wir doch mal einwerfen. Willst du eine Relegation im Fall der Fälle gegen unseren alten Trainer haben beim HSV, oder?
Pass auf, das ist mir scheißegal. Wenn wir nach dieser verkackten Saison den 16. Platz erreichen, dann bin ich glücklich. Und in aller Liebe, Baumgart, wir werden dich dann auseinanderficken. Ich sag's genau so, wie es ist. Und danach gehen wir gerne in Kölsch. Genau. Danach gehen wir gerne in Kölsch trinken und haben uns wieder lieb, aber tu dir selber einen Gefallen und werd Zweiter mit dem HSV oder Vierter, weil auf dem 3. Platz gegen uns. Wir kennen deine Spielweise, wir haben die geliebt, deine Spielweise, und wir werden die auseinanderpflücken. Kampfansage an dich, lieber Baumann. Ja. Ist mir scheißegal, juckt mich nicht. Es kann jetzt kommen, wer will. Wir werden das schaffen. Wenn wir das schaffen, auf dem 16. zu sein, werden wir die Relegation schaffen. Ich traue das der Mannschaft zu. Die Mannschaft ist nicht groß anders als die Mannschaft, die es auch irgendwo knapp nach Europa geschafft hat. Das ist alles eine scheiß psychologische Sache. Und wenn wir es schaffen, nach dem 34. Spieltag auf dem 16. zu sein, dann werden wir das schaffen. Dann haben wir den moralischen Vorteil. Da braucht mir auch keiner erzählen, dass der Dritte, der hat ja die ganze Zeit um Aufstieg gespielt. Ja, das ist genauso demoralisierend. Wenn du ganz knapp vor am Ende der Saison doch nur Dritter wirst und nicht Zweiter. Da brauchen wir gar keiner was vom Vorteil zu erzählen. Ich glaube, dass wir im moralischen Vorteil sind, weil wir waren totgesagt. Schlechteste Saison. Wir haben über Saison wie TB Berlin gesprochen. Ja. Das kriegen die Jungs auch mit. Und wenn wir es schaffen, glaub mir, dann haben wir moralischen Vorteil. Das sage ich dir ganz klar.
Ja, und was man halt einfach sagen muss, ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen die Tabelle in der 2. Liga auf. Also du merkst ja schon, dass es in der 2. Liga aktuell 2 Mannschaften gibt, die da eher ein bisschen herausstechen. Die stand jetzt wahrscheinlich dann die Aufstiegsplätze irgendwie für sich nehmen werden, Pauli und Kiel. Und alles, was dahinter ist, ist ja schon so Hamburg, Hannover, Kräuter Fürth, Paderborn, Düsseldorf. Also sie sind von den Punkten ja schon, sag ich mal in Anführungsstrichen, deutlich hinter diesen anderen beiden Mannschaften, wo ich dann halt auch irgendwann sage, ganz ehrlich, ey, wir sind Bundesliga, wir müssen auch irgendwo einen Anspruch haben, ne, um dann auch mit der breiten Brust da reinzugehen. Aber warten wir einfach ab, wer da kommt und wen wir dann besiegen müssen. Oder ob wir überhaupt irgendjemanden besiegen müssen, weil wir es vielleicht ja doch noch gepackt haben. Aber ich finde es schon sehr, sehr angenehm übrigens, dass wir so ein, ja, man merkt schon, wir sind so ein Teil.
Okay, sorry. Ja. Ich habe ja am falschen Kopf, am Headset, am Knopf gespielt. Sorry, ich war gemutet. Entschuldigung, erzähl weiter.
Alles gut, weil du warst da hinten wie so ein Aquarium, weißt du?
Hey, hallo. Rede mit mir.
So, deswegen abwarten, was passiert. Nichtsdestotrotz, wenn es dann eintrifft, müssen wir mit breiter Brust daran. Und abwarten. Aber generell muss ich sagen, wie du es schon gesagt hast, ich glaube, wir sind jetzt gerade schon wieder so ein bisschen im Teilzeit gehalten Land und nehmen die Aufgabe ja auch so an, wie sie ist. Ich war, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, ich war am Freitag zum Beispiel nach dem Spiel auch wieder, boah, hab ich mich abgefuckt. Boah, war ich sauer auf die ganze Geschichte. Weil es mich auch so ein bisschen wieder in diese Vorwoche geholt hat. Weißt du, ich bin so nach dem Hoffenheim-Spiel, habe ich ja noch so gesagt, von wegen, oh, das mit dem, weißt du, wie ich versucht habe, dieses Gegentor so runter zu reden.
Es war so tödlich.
Ich lieber, genau. Es war ja wirklich so dieses, ach, da hast du, da habe ich, ich wollte es einfach schönreden. Nach dem Bremen-Spiel ist mir aber dann auch aufgefallen, Bruder, du hast es einfach falsch eingeschätzt. Also bei meiner Ausgangslage war die ganze Zeit, wir gewinnen das Ding gegen Bremen.
Ja, ich sage aber nochmal, und ich werde auch nicht müde, das zu wiederholen. Und das ist auch meine feste Meinung. Ich weiß, ich krieg da viel Widerspruch immer. Aber du hast es gegen Hoffenheim gesehen, du hast es gegen Bremen gesehen. Wir müssen uns davon verabschieden, in dieser Saison noch einen schönen Fußball zu sehen. Den wird es nicht geben. Und wir haben auch offensive Schwächen, damit ich jetzt keinen despektierlich behandeln mit in der Mannschaft. Ja, ich bin stolz auf die ganze Mannschaft aktuell, dass wir so wenig Gegentore bekommen. Und darauf können wir aufbauen, verdammt nochmal. Wir haben auch noch ein paar Spiele. Und die Ausgangslage ist so, dass wir immer noch 16. sind. Von daher, wir haben die Abwehr gefixt, zumindest soweit es geht. Ja, und wenn jetzt irgendwie offensiv dann, und wir haben ja schon 1-0 gewonnen. Also wir sehen doch mit dieser Taktik, ne, wo ich damals noch bei Friedhelm Funke bei Hertha BSC Berlin, ich komme immer wieder auf dieses Spiel zurück, wo ich noch abgehatet habe darüber, das ist die richtige Taktik im Abstiegskampf. Sorry, ja, weil Hoffenheim, Digga, wenn wir, sorry, aber das kann sein, wenn wir da Hurra-Fußball spielen, dass sie uns 4-1 wegballern. Ja. Und wenn wir hässlichen Fußball spielen und ein bisschen auch Fußball zerstören, also das Spielerische zerstören, was sehr unattraktiv ist für den objektiven Betrachter, ist mir aber relativ egal.
Ja, klar. Ja, ja,
weißt du, was ich sagen will? Ja, ne? Und deswegen Bremen, das ist genau das Spiel, was ich gesagt habe. Wir haben 70 Minuten geschafft, wieder 0-0 zu spielen. So, und dann ist für mich aber auch logisch, und das wird die Saison nochmal vorkommen, dass wir auch mal ein Spiel 1-0 verlieren werden. Es wird nicht immer so sein, dass wir das Quäntchen Glück haben und es 1-0 reinfällt. 0-0, ja, so 0-0 wären wir am Ende, ja, wären wir alle mit zufrieden gewesen. Ist ja so am Ende. 1-0 wäre ein Traum und 0-1. Das kann halt passieren, ne, bei dieser Spielweise, weil nochmal, ein offensives Feuerwerk können wir aktuell nicht abliefern.
Ja, ich sag mal so, absolut. Ich sag mal so, dass was halt ärgerlich ist, ist halt mit dem Spielplan, ne, wenn du halt so überlegst, so, du, ich sag mal, guck mal, wir haben ja auf die letzten zwei Spiele im Endeffekt so draufgeschaut, wie wir draufgeschaut haben, weil wir ja wissen, was jetzt als Rattenschwanz auch folgt, ne, in den nächsten 4 Wochen. Da folgen 2 Derbys, da folgen 2 Gegner auf jeden Fall, die mal sehr, sehr guten Fußball einfach dieses Jahr spielen. Basierend auf der Aussicht ist das Ganze halt irgendwie, boah, hat das schon wehgetan. Die letzten 2 Wochen, sag ich mal, in der Endabrechnung, weil ein Punkt eigentlich aus diesen 2 Spielen dann doch zu wenig gewesen ist, theoretisch. Also wenn du jetzt realistisch halt rangehst. Andererseits sage ich halt auch, wir haben in der Hinrunde gegen diese beiden Mannschaften, die jetzt kommen, Stuttgart und Lev, halt auch eine andere Taktik gehabt, ne? Beziehungsweise auch noch einen anderen Trainer, eine andere Ausgangslage. Und weshalb ich zum Beispiel in die Spiele jetzt auch nicht komplett ängstlich reingehe, sondern halt auch sage, genau wie du es gesagt hast, ey, ganz, wir müssen einfach darauf einstellen, dass das 90 Minuten Beton wird, mit der Hoffnung, dass wir halt irgendwann mal einen von den Jungs halt schnell irgendwie in Szene gesetzt bekommen. Und du siehst ja auch, dass das so ein bisschen unser Spiel ist. Das hat man damals, hat man bei dem Spiel in Wolfsburg schon gesehen. Das hast du auch übrigens jetzt bei dem Spiel gegen Bremen gesehen, was ich geil fand. Das haben sie mit einem Deal oft gemacht. Dass wenn sie den Ball haben, ja auch versuchen, dann schnell und zielstrebig in den gegnerischen Strafraum reinzukommen und auch teilweise richtig schön die 1-gegen-1-Situationen suchen. Und das ist ja auch der Weg, der jetzt vor allem gegen stärkere Teams in den nächsten Wochen halt einfach ist, ne? Dass du halt guckst, solide, stabil zu stehen und dann irgendwie zu stechen. Weshalb ich zum Beispiel auch da sage, mit dieser defensiven Grundausrichtung kannst du mit einem besseren Grundgefühl halt reingehen. Das einzige Problem an der ganzen Geschichte ist halt, wenn du einen fängst, wird es halt schwer, ne? Beziehungsweise musst du halt diese Taktik halt direkt aufgeben, weil, beziehungsweise, oder du spielst halt geduldig irgendwann auf dieses 1-1, ne? Das ist krass, das ist von der Birne halt, halt so krank. Überleg dir, du kriegst in der fünften die Bude und musst dich dann halt einfach im Endeffekt 70 Minuten lang, sagen wir mal 60, 70 Minuten lang, trotzdem in dieser Defensive halten und nicht diesen Trigger kriegen, ey, ich muss ein Tor schießen, weil du dir einfach selber sagst, ey, das können wir nur die letzten 15 Minuten machen, wenn es nichts anderes mehr geht, weißt du?
Total schwer, ja, gebe ich dir recht, total schwer. Psychologisch total schwer, glaube ich, ja.
Ja, ne, aber du hast schon recht. Das ist im Endeffekt, es ist ein Geduld. Wir haben ja im Endeffekt auch die ganze Zeit gesagt.
Pass auf, ich bin weit weg von Recht haben. Ich sehe und habe nur die Erfahrung mit Friedhelm Funkel damals gemacht und da war ich damals dagegen und es hat damals funktioniert, astrein. Nicht astrein, wir haben da auch die Relegation geschafft. Aber es ist halt ein möglicher Weg, der zum Erfolg führen kann und der erinnert mich gerade ein bisschen an Friedhelm Funkel. Ganz einfach.
Ja. Wie gesagt, also bin ich bei dir. Sag mal so, wir hatten gegen Bremen, um vielleicht dann auch schon ein bisschen ins Spiel einfach jetzt gerade mal reinzuhuschen, muss ich gestehen, ich hab's am Anfang, ich hab's die ersten zwei Minuten aufgrund von, ich nenne es jetzt einfach mal Bauarbeiten im Block, nicht ganz mitbekommen. Und dann musste ich in der Wiederholung zum Beispiel schon feststellen, dass wir eigentlich in der ersten Minute relativ viel Glück gehabt haben, dass wir nicht da schon hinten gelegen haben, ne? Dass da, wo wir schon wieder zu so einem Punkt kommen. Ja, auch gegen Hoffenheim. Wir haben in der Rückrunde auf jeden Fall eine andere Form von Glück, dass wir nicht diese Dinger so früh kassieren, weißt du? Ich weiß halt nicht, ob das daraus resultiert, weil wir defensiver stehen und, weiß ich nicht. Natürlich ist es ein Individualfehler von Dux, dass er gerade bei dem zweiten Ding das nicht annimmt und sich dann aussucht, in welche Ecke das Ding reinmacht. Ja. Ne, so ehrlich müssen wir halt auch sein am Ende. Aber ich würde behaupten, in der Hinrunde wäre das Ding direkt reingegangen wahrscheinlich.
Ja, irgendwie schon.
Also so ein Grundgefühl. Ansonsten zu dem Spiel, vielleicht einmal global gesehen. Boah, ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr mir so ein Fußballspiel angeguckt, wo ich so im Spiel, weiß ich gar nicht, ich hatte einfach wirklich einen schweren Zugang zu dem Spiel, weißt du? So einen schweren Zugang zu irgendeinem Spielfluss und so. Man hat sich das halt angeguckt, die ganze Zeit voll aufgeregt. Aber mir hat so auch mal so dieser Push gefehlt beim FC. Das hatte ich nur einmal so ganz kurz nach der Halbzeit. Also es war ein ganz, ganz komisches Spiel am Freitag. Vielleicht bin ich da auch ganz ehrlich einfach viel zu sehr mit einer euphorischen oder sag ich mal, einer viel zu guten Grundhaltung in dieses Ding reingegangen.
Ja, ich glaube schon.
Ach ja.
Ich sag halt, das Spiel, wie es gelaufen ist, das ist das, was wir zu erwarten haben, die restliche Saison.
Ja, ich finde, das Ding ist, du merkst halt eine Sache.
Klingt hart.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich gelesen habe, dass Selke wieder angefangen hat, leicht zu trainieren. Ja, also, was man auch ganz klipp und klar sagen muss, du siehst es, das ist auch ein Punkt, für mich passt wie Arsch auf Eimer übrigens zu unserer Saison aktuell. Wie kann es sein, also lieber Fußball-Glücksgott oder wer auch immer dafür verantwortlich ist.
Fußballgott gibt es seit Samstag und Sonntag nicht mehr.
Ja, das stimmt, hast du auch recht. Das ist eine ganz traurige Geschichte. Ist
gestorben für mich.
Ja, aber das Ding ist, guck mal, du musst mal überlegen, der FC dieses Jahr, also da brechen sich schon zwei Typen die Gräten innerhalb von 10 Tagen, ja, mit Waldschmidt und Selke vor ein paar Wochen. Dann haben wir schon das, oder ich will gar nicht sagen, das Glück. Jetzt haben wir schon einen Trainer, der es schafft, aus diesem ganzen Überbleibsel, was noch da ist, gar nicht despektierlich gemeint, sondern aber wirklich aus der übrig gebliebenen Anzahl an Spielern, die wir nun mal jetzt gerade haben, schafft er es sogar noch, eine wirklich potente Mannschaft aufs Feld zu stellen.
Ja.
Schafft es einen Alidu wieder, also halt funktional zu machen.
Der Typ hat Selbstbewusstsein, ist einer der wenigen, der gerade Selbstbewusstsein hat.
Und dann, was passiert uns natürlich kurz vorm Spiel? Alidu fällt aus. Wo ich mir einfach nur, also das ist halt auch einfach ein Fakt bei allem Hass, den wir alle gegen uns, dem Verein oder sonst was in schlimmen Momenten schieben. Der FC ist dieses Jahr halt auch vom Pech verfolgt teilweise, ne? In so, weil das ist Freitag vielen Leuten, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Weil das so kurz, mir auch erst im Spiel, beim Anpfiff so richtig gecheckt, dass er gar nicht spielt.
Haben wir doch noch kurz drüber gesprochen, ne?
Ja,
wir hatten ja erste Halbzeit nebeneinander.
Ey, wo ich dann auch nur gedacht habe, was soll er machen irgendwann noch? Weißt du, so von der Aufstellung, irgendwann bist du halt einfach grundlimitiert. Und was du halt einfach sagen musst, du hast zum Beispiel auch am Freitag wieder gesehen, uns fehlt am Ende dieser dieser bullige Wühler oder halt auch dieser gelernte Strafraum-Dude halt einfach, ne? Deswegen muss ich gestehen, Waldschmidt und Selke, ich hoffe, dass unsere Physioabteilung da gerade tagtäglich drei Kneteinheiten mehr machen und die Knochen da zusammenschieben, dass sie ein bisschen besser zusammenwachsen. Weil ich darin halt auch nochmal einen Hebel sehe, ne? Weil, wenn man so, wenn du im Spiel nur deine drei, vier Torchancen einfach hast, die zu Torchancen werden können, dann ist es meistens auch gut, da vielleicht den gelernten Stürmer stehen zu haben, der das Ding dann vielleicht schon drei, vier Mal in seinem Leben so verwandelt hat, nicht den 1,80 Meter großen Außen, der ein an für sich halt einfach durch seine Schnelligkeit und so halt gut sein sollte. Ja. Pech hatten wir ja dann, ich springe so ein bisschen durch die Timeline durch, war ja auch wieder geil mit dem Ball, der auf der Linie liegen geblieben ist. Weißt du, da haben wir einmal eine Chance, den Ljubicic-Kopf, weil klar ist er ein bisschen abgefälscht, aber das erinnerte mich dann wieder so ein bisschen an diese Heidenheim-Innenpfosten-Chance, weißt du? Ja. Ich mir einfach nur gedacht habe, ey, lieber Herrgott im Himmel, tu mir doch einmal den Gefallen jetzt gerade. Einer von den beiden hätte doch mal rübergehen können. Weißt du? Deswegen einfach.
Es ist schwer. Wir müssen da durch. Wir müssen da durch.
Das ist halt das Krasse, dass jeder Millimeter krank erkämpft ist, ne? Krank erarbeitet ist. Du merkst so richtig, dass dieses Gefühl der letzten zweieinhalb Jahre unter Baumgart, wo man ja manchmal auch das Gefühl hatte, dass einem samstags einfach das Glück in die Hände gefallen ist. Ja, weil man sich ja auch erarbeitet hat oder weil man auf das Glück vorbereitet war, wie du es so schön immer gesagt hast. Fühlt sich manchmal so ein bisschen an, als wenn wir diese Kreditkarte in den letzten zweieinhalb Jahren so ein bisschen überreizt haben, dieses Jahr dementsprechend nicht mehr nutzen können. Ja. Hast du noch irgendwas zum Spiel gerade?
Ja, ich fand, also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, noch ab der 70. Minute fand ich dann den FC tatsächlich wieder ein bisschen druckvoller, ne? Also wir hatten ja dann noch eine Chance, ein bisschen unfreiwillig, ich glaube, war sogar Weiser, der Ecke von uns, aufs eigene Tor köpft, so ein bisschen unfreiwillig. Und hat irgendeiner auf der Linie noch geklärt?
Ja, das war ja die ich meinte, da wurde er auf der Linie liegen geblieben. Ich glaube, ich weiß gar nicht.
Das war aber nicht Ljubicic, ne? Das war der Weiser sogar selber.
Ljubicic köpft den und der geht, glaube ich, Weiser irgendwie gegen den Hintern oder irgendwie so. Irgendwie ist abgefälscht.
Krass, wisst du, das hab ich gar nicht gerade irgendwie zusammengeführt. Oh, trinkst du einen Tee?
Nee, einen guten Kaffee von Oma.
Einen guten Kaffee. Sehr schön. Ja, okay, doch, dann habe ich eine Sache noch bitte, weil heiß diskutiert. Sag mal, ganz ehrliche Meinung und jetzt nicht sondern das, was du als erstes denkst, ich jetzt von dir hören. War das ein Elfmeter von dem Bremer Torhüter gegen uns?
Volle Suppe. Ja. Also ich habe im Stadion, das ist so, ich würde behaupten, das ist so wirklich, wie viel sind das, 7 Meter vor meiner Nase passiert. Ich habe sofort, wirklich, meine erste Reaktion war sofort, wie kann das kein Elfmeter sein? Und auch, da brauchen wir auch gar nicht mehr über irgendeinen 5-Meter-Raum reden oder sonst irgendwas. Wie kann das kein Elfmeter sein?
Ja,
und so. Alles, was ich im Nachgang gesehen habe dazu, und ich habe mir wirklich dann auch, also ich habe das natürlich erstmal diesen Screenshot gesehen, weil ich aber auch direkt gesagt habe, ey, ich will es einfach in der normalen Geschwindigkeit sehen, nochmal. Nicht in einem Screenshot, wo du siehst, wie der im rechten Winkel hat Knie da hinten reindrückt, wobei ich auch schon gesagt habe, also, was soll halt vorher passiert sein, dass das kein Elfmeter ist, weißt du? Wenn du schon so ein Standbild hast. Aber hab's mir dann nochmal live angeguckt und sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du die Begründung nachher gehört hast vom DFB und von den Schiedsrichtern.
So weit höre ich mir dann nicht mehr an, weil das lächerlich ist.
Ich hab's mir auch bin da eben beim Express, glaube ich, einmal drüber gestolpert, als ich mir es durchgelesen habe. Und da wurde halt dann gesagt, dass das nicht eindeutig genug gewesen wäre, um das zu overrulen, ne? Also um die Entscheidung zu ändern, dass es nicht eindeutig genug gewesen ist. Deswegen hätte man es gar nicht eingegriffen und den Schiedsrichter auch gar nicht zu dieser Kamera geholt, wo ich dann gesagt habe, ganz ehrlich, können Sie diesen ganzen Scheiß einfach aufhören. Wirklich, wir können mit dem Scheiß ganz einfach, also auch, ne, also das ist nur eine wieder von glaube ich, drei Situationen in den letzten fünf Tagen erreicht. Ich habe gestern bei Dortmund bei den Dings auch in der Champions League, das macht gar keinen Bock mehr. Es gibt gar kein, das ist halt einfach, wie gesagt, das ist einfach ein Traumkonstrukt von angeblicher Fairness, bei der ist es gibt ja gar keine Linie für diesen ganzen VAR-Scheiß, weißt du? Deswegen sollen wir einfach nicht mehr auf den Keks gehen mit dem Scheiß. Macht, was ihr wollt, macht den Sport weiter kaputt, wie ihr wollt. Nimmt den Leuten die Emotionen bei Toren und so, aber erzählt den Leuten nicht, dass das irgendwas Besseres ist.
Passend zum VAR-Thema jetzt nochmal ein anderer Spieler, der auch nichts mit der Bundesliga mehr zu tun hat. Aber ich Kann man halten von dem, was man will, aber ich finde ihn eigentlich ganz sympathisch, zumindest manche Aussagen von dem. Toni Kroos hatte jetzt nach einem Spiel, ich glaube, es war Champions League. Gegen wen haben die nochmal in der Champions League gespielt? Gegen Leipzig, ne? Genau. Ja. Super sympathisch, ganz ehrlich. Wird direkt gefragt, der so, ja, warum hat das Tor von Leipzig das 1-0 dann nicht gezählt? Dann sagt er so, ja, pf, keine Ahnung, komme ich auch nicht drum rum. Also reguläres Tor, das ja definitiv. Ja. Das war halt einfach so, ne, so am Nachmittag so, ey Leute, pf, keine Ahnung, man fragt die selber, die Affen, was die da machen, ich weiß es nicht. Der hat wirklich das einfach nur weggelächelt und sagt so, ja, komm ich nicht drum rum, was soll ich da sagen? Also ich kann euch jetzt irgendwas aus der Nase ziehen, aber das
war nicht. Mats Hummels ist gestern auch auf Twitter nach dem Spiel, ist er ausgerastet, hat aber auch einfach hingeschrieben, meinte von wegen, wofür machen wir den Scheiß noch? Die sind dieses Jahr in der Champions League, glaube ich, 2 oder 3 Mal beschissen worden.
Ja, ich find's, klar, der hat auch recht, aber ich find's natürlich immer eine Mannschaft, die nicht gewonnen hat, immer, hat halt immer so einen Beigeschmack. Toni Kroos hat gewonnen. Nochmal, deswegen finde ich das immer so ein bisschen noch, wenn selbst die Siegesmannschaft sagt, ja, wir lagen eigentlich am Anfang schon
1-0. Punkt, ja, klar.
Das finde ich dann schon so, wo ich sage, nee, die haben alle recht, nicht falsch verstehen, aber du weißt, was ich meine. Eine Mannschaft, die nicht gewonnen hat, das hat immer einen Beigeschmack. Ja, der ist gefrustet, der sagt das deswegen.
Also weißt du, das Ding ist halt so, nur mal auf dem FC verglichen, wenn ich dann auch sehe, was wir für einen Elfmeter gegen uns kriegen, das Ding von Sancho gegen uns zum Beispiel, gegen Dortmund, und das dann nur vergleichen mit so einer Situation wie gegen Bremen. Ich weiß zwar gerade nicht, ob die beim Sancho überhaupt nachgeguckt haben, wobei im Endeffekt, wenn er das als Tatsachenentscheidung damals gegeben hat, hätte jemand auf jeden Fall in diesem Keller sagen müssen, Alter, geh bitte nochmal gucken, weil das ist kein Foul in dem Sinne. Und das ist halt einfach das, wie gesagt, guck sie an. Als die Scheiße halt installiert wurde, haben wir es alle gesagt, das wird einfach ein riesengroßer Käse werden. Und im Endeffekt, was für Nutzen hat es? Die Diskussion hat sich einfach verschoben. Die Diskussion um schlechte Entscheidungen existiert weiterhin.
Genau.
Die hat sich einfach nur auf eine Technologie verschoben, auf die keine Regel angewandt wird, beziehungsweise wo es keine Einheitlichkeit für gibt. Und solange das nicht passiert, werden wir hier Woche für Woche mit dieser Scheiße sitzen. Und es werden Woche für Woche Mannschaften Punkte einbüßen oder dazu bekommen, basierend auf diesen Entscheidungen dementsprechend. Alles gut. Wer auch immer da die Technologie entwickelt hat und da irgendwie profitiert hat über 5 Ecken, weil der Vater wieder bei irgendeinem Verband gesessen hat oder sonst irgendwas, herzlichen Glückwunsch an dich.
Ja, warte. Jetzt, das finde ich gerade spannend. Die Aussage finde ich gerade spannend, weil oft ist es ja so, ist der Entwickler das Problem oder der Anwender? Ja. Aber ist jetzt müßig, darüber zu streiten. Worauf ich hier nur hinaus will, ist, die Technologie mag ja vielleicht toll sein. Ne? Ich sage jetzt mal so, in der NFL oder in der NHL, also im Eishockey oder im Football, klappt es ja irgendwo auch. Natürlich ist das Spiel ein bisschen anders aufgebaut, aber ich meine jetzt mal, sagen wir mal Eishockey. Eishockey ist ja auch ein relativ schnelles Spiel.
Ja.
Ich bin aber jemand, ich gucke nur manchmal Eishockey. Zum Beispiel mit Robin hier, guter Freund von mir, mit dem, der ist Bayern-Fan leider, deswegen war ich nur einmal mit dem Stadion letztens. Das war gegen Viktoria Köln, als die hier gespielt haben.
Hab ich nicht auch mit dem zusammen Fußball gespielt?
Ja klar, mit Robin.
Viele Grüße, Robin.
Sehr geil. Ja, stimmt, du hast ja mit dem Fußball gespielt auch, ja. Und was wollte ich jetzt? Ach ja, genau, mit dem gehe ich ab und zu mal zu den Kölner rein, aber ganz selten. Nur jetzt letztens gab es eine Schlägerei zwischen 2 Torhütern. Der Kölner Torhüter hat eine Schlägerei mit dem anderen Torhüter angefangen. Und das war der Tag, wo ich das gelesen habe, da ich Robin geschrieben, ey, ich hab wieder Bock auf Eishockey. Sollen wir doch mal, ja, weil Torhüter-Schlägerei ist super selten, Alter, unnormal geil.
Ey, wer wäre denn, kurze Frage, oder? Ich hab jetzt eine Frage. Guck mal, ich hab eine Sache gelernt, bei dieser ganzen NFL-Podcast-Reihe bei uns. Es macht manchmal Sinn, absurde Fragen zu stellen. Guck mal, beim Eishockey in der NHL, ne? Ja. Gibt's doch eigentlich im Kader auch meistens, oder gab's früher zumindest immer diesen einen Dude, der eigentlich nur verpflichtet wurde, genau für diese Sachen. Der aufs Eis gegangen ist, um sich mit irgendeinem die Zähne auseinanderzuhauen und dann wurde einmal kräftig gejubelt, ein Tintenfisch aufs Eis geschmissen, dann geht's weiter. Wer beim FC wäre denn jetzt potenziell, wenn es sowas auch im Fußball gäbe, der
Hitman? Bösewicht.
Was? Der Hitman.
Ja, genau. Ja, da gibt's doch jetzt auch logisch.
Sag ran.
Der Chabot, Alter. Chabot ist so ein Tier.
Aber das Ding ist, das sind ja meistens Leute, die, sag ich mal, spielerisch nicht so den Wert fürs Team haben. Chabot wäre halt krass, wenn er bei uns dann so fehlen würde.
Stopp. Jetzt ist zwar eine Eishockey-Diskussion, aber diese Spieler haben einen Krankenwert fürs Team. Spielerisch vielleicht nicht, aber für die Moral und sonst was. Die Trainer sagen ja, oder ein Führungsspieler beim Eishockey sagt ja, ich musste jetzt die Schlägerei anfangen, damit mein Team sieht, ich gebe alles. Ich lasse mir sogar einen Zahn ausschlagen, damit wir hier heute gewinnen und dann nochmal einen Push zu geben. Aber wir driften ab ein bisschen. Aber
ja, safe driften wir ab. Das war aber gerade meine Frage. Ich bin im Kopf gestellt. Wen würden wir da raushauen? Wen würden wir
auf Chabot? Würde ich auf jeden Fall mit Chabot würde ich einen Krieg ziehen.
Alter, überleg dir mal, wie geil das wäre beim Fußball, wenn es sowas gäbe. Auf einmal erheben sich 50.000 Menschen und denken sich nur, jawohl! Da siehst du wieder, ey, was 9000 Kilometer ausmachen können. So, zurück zum Sport.
Ja, Bogen zurück nochmal. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Also Eishockey, sage ich, Videobeweis funktioniert da viel besser. Warum? Weil es einfach eine schrittige Entscheidung gibt und die drei Schiedsrichter gehen direkt raus, gucken sich das direkt an und entscheiden halt dann. Und keine Ahnung, dann wird es wahrscheinlich immer noch über schlechte Entscheidungen diskutiert, aber dann ist für mich die richtige Anwendung des Videobeweises. So wie es jetzt läuft, dass jetzt jemand, der gar nicht vor Ort ist, ja, gar nicht die Gegebenheiten, gar nicht die, wie sagt man, die Intensität des Spieles, ne, das kann man nicht immer sehen. Punkt. Manchmal fühlst du das nur, wenn du als Schiedsrichter auf dem Platz stehst, ja?
Ja.
So, und dann, ganz ehrlich, da gibt es auch Foul, sag ich dir ehrlich, wenn ein Spiel mit hoher Intensität geführt wird, hitzig ist, dann gibt es Foulspiele, die müssen dann zwangsläufig rot nach sich führen. Es gibt aber auch bei einem friedlichen Spiel dasselbe Foul. Es geht jetzt wirklich um grenzwertige Fouls, die wirklich nur zwischen Gelb und Rot, sag ich, dann muss man vielleicht auch nicht immer rot geben. Weißt du, was ich sagen will? Nee. Wenn du wirklich sagst, pass auf, der Typ ist gerade, also nicht böswillig, weil es eh hier hitzig ist, in den Rhein gerauscht, sondern vielleicht ist er weggerutscht oder übermotiviert, komm, ich sag dem jetzt, du kriegst jetzt gelb und beim nächsten Foul, was nicht gelbwürdig ist, fliegst du vom Platz. So kann man manchmal Sachen auch handhaben. Das kann aber nur der Schiedsrichter vor Ort. Deswegen, ich weiß nicht, ob der Videobeweis per se das Problem ist. Ich hasse ihn, ja, aber ich finde aktuell, also ich sage, wir werden ihn nicht mehr wegnehmen.
Den werden wir nicht mehr eliminieren.
Deswegen sage ich, ist der Anwender aktuell einfach das Riesenproblem bei dieser Scheiße. Wir brauchen keinen Videokeller.
Wir brauchen Coaching-Challenges,
sag ich dir ganz ehrlich. Ja, das wäre noch besser, aber
ich sag dir ganz ehrlich, das ist ja das Schlimme, ist ja mittlerweile, guck mal, weißt du, was das Schlimme ist an diesem ganzen modernen Fußball? Sag ich dir auch wirklich,
dass wir schon darüber nachdenken, wie wir uns besser machen können.
Genau, das ist die Sache, dass wir in diese Scheiße reingezogen werden, die von Anfang an sagen, das ist ja auch wieder dieses Thema mit Fans draußen. Fans hatten keinen Bock auf die Scheiße. Nee. Also größtenteils, so ist auch mein Gefühl. Keiner, also ich kenne wenig Leute, die mir sagen von wegen, hey, das hat alles essentiell besser gemacht. Und da bin ich aber auch bei dir. Wir beide sind jetzt so, guck mal, da sind wir auch wieder Teilzeitgehalt. Ich sag mal so, dass wir einfach wissen auch, wie dreckig dieser Sport ist und auch wissen, dass solche Dinge, wenn sie einmal installiert sind, sehr, sehr schwer sind, auch wieder rauszukriegen. Und deswegen fühle ich mich ja quasi gezwungen, weil ich ja Woche für Woche von der Sache halt ausgesetzt bin, ja. Und auch meine Emotionen der Sache ausgesetzt sind, dahin zu gehen, zu sagen, ey, dann macht's genau wie du es gesagt hast, mach's doch bitte wenigstens vernünftig. Bei so einer Sache wie Sancho, wie Kilian, Coaching Challenge, da kannst du hingehen, dann hast du auch nicht diese Kirmes, dass da irgendeiner, weißt du, dass das so willkürlich permanent passiert oder sonst was. Jeder hat pro Halbzeit eine oder wie es halt im Football oder sonst irgendwas ist und regulier es und vor allem gibt dem spielenden Team auch einen Input, weißt du, so dass du, also beziehungsweise auch die Möglichkeit einzugreifen, wenn man glaubt, dass etwas passiert ist, was
nicht richtig
ist.
Dann nimm die Pflicht einfach. Du nimmst die Pflicht, damit nimmst du ja Druck von den Schiedsrichtern weg.
Genau.
Du sagst einfach, ey Trainer, du bist mit meiner Entscheidung unzufrieden, nimm doch deine Challenge, dafür hast du sie doch.
Genau, das ist genau der Punkt, dass er im Endeffekt, dass man dann einfach hingehen kann, auch mal als Liga und sich so ein bisschen den Kram von sich weisen kann, weil ich kann, das Ding ist, und ich will die Liga und die ganzen Verbände ähnlichen Schutz nehmen, aber Fakt ist, man sieht ja einfach, dass sie mit der Komplexität dieses Themas nicht ansatzweise zurechtkommen, dann vereinfacht es. Oder macht es euch einfacher und nimmt den Druck von euch runter. Weil, wie gesagt, der Zustand jetzt gerade ist Käse, Alter. Der ist Käse hoch eine Million. Ja, hast aber auch übrigens an der Reaktion übrigens von unseren Spielern ja auch gemerkt. Ne? Ich glaube, keins hat gesagt, dass der sich da nicht irgendwie mehr zu äußern möchte, als er muss, weil er sonst irgendwie eine Strafe nach sich ziehen wird. Keine Ahnung. Also, ja. Was willst du dazu sagen? Fakt ist, wurde am Ende des Tages nicht gepfiffen. Können wir jetzt wieder. Ja, kannst du als Verein aktuell einfach nicht mehr machen, als anzusprechen, zu hoffen, dass es nächste Woche halt anders abläuft. Deswegen, im Großen und Ganzen passt das Ganze aber halt auch wieder leider dann zu dem Freitag, so wie der abgelaufen ist mit dem Ergebnis, noch mit dem Gegentor. Da bin ich jetzt mal gespannt bei dem Gegentor. Was du dazu sagen hast, ich habe im ersten Moment eine Nachricht erhalten, da wollte mir jemand sagen, dass das ein Torwartfehler von Schwäbe war. Ich bin bei der ganzen Geschichte so ein bisschen zwiegespalten, ob das so ein glasklarer Fehler von ihm war oder nicht, da bin ich jetzt mal gespannt auf deine Torwartexpertise.
Ach du Scheiße, jetzt hast du mich kalt erwischt. Ja, ich muss es mir gerade nochmal aufrufen, sag ich dir ehrlich, weil ich sage, ja, es war ein Torwartfehler. Also aber es reicht schon mal, für eine Analyse reicht es jetzt gerade nicht. Warte kurz, ich mach kurz.
Ja, ich erkläre den Leuten so lange es von außen. Das war ja die Flanke von unserem auch Ex-Jugend-FC-Spieler Mitchell Weiser, das Ding reingeflankt. Ich weiß gar nicht, wie der Stürmer da von Bremen heißt, der den reingemacht hat. Schwäbe macht ja wie so eine Art X in der Luft.
Ja, ich bin da.
Ne?
Weil ich hab's noch nicht gesehen, aber du hast mir gerade gesagt, ja, sorry, das ist ein ganz klarer Torwartfehler.
Findest du? Okay, ja, krass. Weil ich war ein bisschen, ich wollte es jetzt nicht so eindeutig machen, weil ich fand auch da wieder in der Schnelligkeit der Aktion, es ist ja so, dass ich weiß gar nicht, ob es Chabot ist oder irgendjemand kommt mit einem Gegenspieler so einen Meter, einen halben Meter vor ihn geflogen. Und ich finde, es sieht halt unglücklich aus, aber ich glaube, Schwäbe hat so ein bisschen Angst, dass der Typ vor ihm halt an den Ball kommt und dass er sich deswegen direkt breit macht. Und ja, dass der
Ball
dann
mal hin. Alles gut, also ich hoffe, der Kürbis schreibt mir dann danach wieder, ob wie er meine Meinung oder meine Einschätzung sieht. Also pass auf, der Ball, der kommt an die Grenze vom Fünfer, der fliegt gleich in den Fünfer rein und ich kann da nur meinen alten besten Freund Fabio Di Luciano mal zitieren. Der gesagt hat, ich habe früher immer so, weißt du, Wochenende, wo wir in der Jugend gespielt haben, habe ich immer bei dem gepennt. Dann gab es immer samstags morgens Salamibrötchen von der Mutter, schöne italienische Salami. Und dann ging es zum Spiel und dann haben wir immer zusammen gespielt. Und da war ich noch Torhüter tatsächlich. Also ich bin ja zwischendurch mal wegen meinen Armbrüchen auch Stürmer gewesen, aber da war ich halt noch richtig guter Torhüter. Und ich habe den so oft im Strafraum umgehauen. Genau das ist die Situation, sorry. Da muss einfach der Ball in den Händen sein vom Schwäbel und der Chabot muss leider sich vor Schmerzen am Boden krümmen. Das ist nun mal so.
Also, ja, wie gesagt, fair point. Dass man da einfach dann rigoros reingehen muss, weil es dein Raum ist, okay.
Das Ding ist halt diese Sache mit der Entscheidung, ne?
Das glaube ich.
Meine Ahnung hat der Erz nicht durchgezogen in meinen Augen. Er kommt erst sehr, sehr, sehr selbstbewusst rausgelaufen, die ersten anderthalb Meter, und dann bleibt er stehen oder verlangsamt seinen Raum. Ich glaube einfach, er wäre am besten in dem Fall einfach stehen geblieben oder komplett raus.
Das ist halt die Frage, die ich mir halt auch stelle, ob er nicht so oder so dumm ausgesehen hätte bei der ganzen Aktion, ja? Weil das Ding ist, orientiert er sich auf einmal eher zu dem Torschützen nachher hinten oder versucht irgendwie da diesen Ball so durchzumachen, hat er halt die Gefahr, dass vor ihm einer kommt und ihm da den Ball halt reinköpft, dann wird halt auch jeder sagen, ey, ne, so, deswegen, ich tue mir echt schwer mit der Bewertung bei dem Gegentor. Es sieht, glaube ich, echt, also in meinen Augen, unglücklicher aus, als es in der Schnelligkeit der Aktion dann gelaufen ist. Aber wie gesagt, vielleicht nehme ich auch da zu sehr die Schützenhand über den Marvin.
Nee, was? Klar, ich schütze den auch voll. Das sind klassische Torwartfehler, die passieren dir einfach im Laufe deiner Karriere mehrfach. Das ist so. Ja. Also da müssen wir gar nichts überdramatisieren. Das ist ein klarer Torwartfehler, so sage ich jetzt, aber überhaupt nicht überdramatisieren. Das sind Fehler, die passieren dir in der Saison, in deiner Karriere als Torhüter passieren die öfters. Einfach ja. In dem Moment, ich würde gerne den jetzt anrufen können und sagen, sei ehrlich, du wärst am liebsten direkt voll durchgelaufen, ne? Und dann sagt er, ja, Mann, Alter, in dem Moment, wo ich stehen geblieben, dachte ich mir, fuck, da komme ich jetzt habe ich recht. Also weiß ich meine, das würde ich so gerne mal von ihm wissen, weil ich glaube schon, dass er das auch selber so sieht, dass er sich gedacht hat, fuck, ich hätte da voll raussprinten müssen und dann hätte ich ihn auch gekriegt. Und dann hätte der Chabot wahrscheinlich Hüftschmerzen und eine schöne Lila.
Ja, oder
der
Stürmer, ich weiß gar nicht. Irgendwie,
da ja, den Stürmer ja, darfst du am besten nicht so krass treffen.
Ja, wobei in dem Spiel ja scheinbar schon. In dem Spiel durfte es ja.
Ja, okay, stimmt.
In dem Spiel durfte man ja Gegenspieler umschubsen im Strafraum. Von daher hat uns nur keiner verraten vor dem Spiel. Ja, so.
Wollen wir mich das Spiel abhaken, sehe ich gerade.
Ja.
Ich habe nämlich heute noch ein Dartspiel.
Echt? Mhm. Wie nennt man das beim Dart? Handicap oder was ist das?
Wie Handicap?
Ja, ich weiß nicht. Oder hier Durchschnitt oder wie nennt man das? Ja,
Average. Aber scheiße, also Average ist halt auch viel nichtssagend. Ne? Ich sag mal, wenn du ein 100er Average wirfst und dann triffst du aber keine Doppel, bist du irgendwann auch beim 30er Average. Dann warst du zwar ganz schnell beim Doppel aus, aber hast dann nicht getroffen, dann...
Ja, okay, das ist
quasi... Ich finde, was mehr aussagt, ist so, keine Ahnung, wenn du so einen stabilen 21-Starter wirfst oder so 21 bis 27 Darts brauchst, um auszuwerfen, ist das schon gut. Okay. Bis 18 Darts redet man von einem Short Game bei uns in der Liga. Oder ich weiß nicht, wie das in anderen Ligen ist. Short Game, also 18 Darts heißt dann hast du sehr schnell ausgeworfen.
Ich muss mal aus Spaß irgendwann mal gegen dich spielen. Weil ich bin so dieser typische Dude, der irgendwo in meiner Runde sitzt, der das nicht regelmäßig macht. Und dann sag, ach ja, komm, lass mal mitspielen. Und ich hab's zufälligerweise schon geschafft, 3, 4 sehr, sehr von sich überzeugte Leute im Dart. Dann, ich sage wirklich, versehentlich geschlagen. Ich weiß selber nicht, wie das passiert ist, aber es ist passiert. Dementsprechend finde ich das immer sehr, sehr lustig. Ich möchte gegen dich spielen irgendwann mal. Mal gucken.
Ja, Leute, die von sich überzeugt sind, haben meistens schon das Problem, dass sie sich zu sehr unter Druck setzen. Und ich habe Football gespielt. Ich habe Fußball gemacht. Gut, ja, hier Squash und Dingens habe ich jetzt nicht vereinsmäßig gemacht, habe ich auch oft schon gespielt, ne? Ja. Und ich bin ein ehrgeiziger Typ, du weißt ja, wie ich bin. Also auch gegen dich, verlieren, da kann auch schon mal du Penner rausrutschen. ist mir scheißegal, ob wir Freunde sind oder nicht. Das ist Krieg, wenn wir Sport machen. Das ist ein blödes Wort. Ich wollte nur sagen, ich bin sehr wettbewerbsorientiert.
Ich glaube, die Leute haben das verstanden.
Okay, ja. Nee, der Terminus ist aktuell scheiße, deswegen
habe ich das so gedacht.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kenne keinen Sport, der psychologisch so anstrengend ist wie Dart, weil ich habe mittlerweile das Problem, dass ich ganz gut score und dann gibt's immer den Punkt, und wenn mir das passiert in einem Match, weil jetzt bist du so weit vorne, jetzt musst du nur noch checken, sonst hast du nachher wieder den, und dann ist vorbei schon, weil dann denkst du schon wieder,
ich lade dich ein, ich muss das machen. Ich muss irgendwann mal, ich weiß zwar nicht, in welchem Rahmen ich das oder ob wir es über Schwarz-Schmöd machen oder Focus Football oder sonst irgendwas. Ich bin mit dem Valentin von Focus Football aktuell in einem Mega-Beef, was denn die mental anstrengendste Sportart ist. Er bleibt krass bei Tennis. Er sagt halt ganz krass Tennis, wenn du kommst mit Dart, ich bin mit...
Ja, warte, Moment. Ja, okay, das müssen wir mal in Ruhe machen. Ja.
Müssen wir echt in Ruhe machen.
Weil, Tennis ist auch krass Psycho.
Ey Bruder, ich hab zum Beispiel Abfahrt gesagt. Abfahrt, auch wenn das keine 5 Stunden Spiel sind oder so, aber so 1,5 Minuten einfach mal Kitzbühel streifen, Bruder. Wenn du genau weißt, dass wenn dir der Ski einmal flöten geht, dass dann...
Pass auf, ich denke da mal drüber nach und dann machen wir das gerne mal. Ja, aber ich muss jetzt habe ich natürlich, ich weiß, ich habe jetzt
nein,
wieder
nein,
angefangen
nein, 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 mit nein, der Laberei. Alles gut, wir müssen ja noch kurz 2 Punkte hier noch kurz erwähnen. Wie viel haben wir denn noch?
Ein bisschen,
sehr gut. So, zu Bremen haben wir dann alles jetzt gesagt. Ich glaube, ihr da draußen seht, der Max und ich sind wirklich langsam Teilzeit gehalten. Wir haben es akzeptiert, dass es eine Marathon-Geschichte wird in den nächsten Wochen. Sollen wir jetzt kurz Spiel direkt tippen in Stuttgart oder bevor wir kurz die anderen 2 Themen machen? Wie möchtest du es haben von der Reihenfolge?
Ich möchte Stuttgart als letztes machen, auch wenn wir nicht viel darüber sprechen, aber da ist so mein, da habe ich so einen Hoffnungsschimmer, den ich gerne verbreiten würde zum Ende der Folge.
Moment.
Das ist geil.
Wir brauchen sowas häufiger, ja. Sehr gut. Dann können wir eigentlich beim Bremen-Spiel bleiben. Ich würde mal sagen, das dürfte ja vor allem dich als Abmoderator in die Winter- und Sommerpausen sehr, sehr freuen, weil einer deiner Lieblingssätze ist ja, wir melden uns nicht, außer der Bagger oder irgendwas am Geißbockheim fährt vor und wir bauen das Geißbockheim aus. Ja. So. Das Ganze ist so jetzt noch nicht passiert, aber jeder, der am Freitag im Stadion war, und ich denke auch mittlerweile viele Leute, die nicht im Stadion waren, haben ein sehr, sehr großes Banner vernommen in der Süd mit der Aufschrift, dass man für den Erhalt und Ausbau am Geißbockheim ist, für den 1. FC Köln, dass es da einfach mal vorankommt. Alles einlesbar auch auf der Seite der Südkurve Kölns, gab Handzettel, Flyer im Stadion, heißt, da gibt's jetzt gerade ein Kickoff der Kölner Fanszene. Reicht es? Wir haben die Schnauze gestrichen voll und in der Tonalität kann man das, glaube ich, auch so stehen lassen. Wir haben absolut die Schnauze voll. Über 10 Jahre Entwicklungs- und Prozessstillstand in einer Millionenstadt für mit eines der größten Aushängeschilder der Stadt ist nicht akzeptabel. In unseren Augen, in den Augen der Südkurve Köln. Dementsprechend da einmal der Appell. Ich denke mal, von uns beiden, also nicht nur ich denke, auf jeden Fall auch von uns beiden.
Ja, definitiv.
Geht auf die Seite der Südkurve Köln, lest euch die Sachen durch, haltet die Augen offen, auch in den nächsten Wochen. Informiert euch, belest euch, schaut irgendwie, weiß ich nicht, wie gesagt, schaut euch das Thema an, weil das ist in unseren Augen das absolute Zukunftsthema vom 1. FC Köln. Wenn wir möchten, dass der 1. FC Köln wirklich in Zukunft handlungsfähig bleibt, attraktiv für junge Leute bleibt, aufgrund der sportlichen Einrichtung, der Infrastruktur, allem drum dran, brauchen wir einfach einen Ausbau und eine Lösung am Geißbockheim. Weil alles andere, was aktuell diskutiert wird, ist eigentlich absoluter Käse und Firlefanz, ist einfach nur Politikum, wo man sich versucht, den schwarzen Peter hin und her zu schieben, beziehungsweise aktuell versucht sich gar keiner mehr irgendwas hinterher zu schieben, sondern das Thema ist quasi man hört es ja einfach nicht, ne? Sonst hätten wir alle mehr davon gehört und es wäre schon eine Lösung gefunden worden. Deswegen sind jetzt auch die Fans des 1. FC Köln involviert und ich hoffe und bitte euch alle mit teilzunehmen und dass wir einfach wirklich ein großes Stück Identität des 1. FC Köln erhalten können und vor allem auch ausbauen können, damit es langfristig genauso bleibt und wir auch unseren Kids irgendwann mal erzählen können, dass das das Zuhause des ersten FC Köln ist.
Ja. Nee, vor allem auch super wichtig, ne? Jetzt, also nochmal, um die harten Fakten zu sagen, du sagst Südkurve e.V., ja, googeln, da auf der Seite werdet ihr werdet ihr alle Informationen finden, informiert euch mal. Ist aus diversen Gründen wichtig. Ich versuche das nochmal ganz kurz aufzudröseln, ja. Ob man die Person jetzt mag oder nicht, ist ja immer dahingestellt. Horst Held hat es schon gesagt, Steffen Baumgart hat es gesagt, alle haben es in ihren eigenen Worten gesagt. Langfristig kann man so nicht erfolgreich sein, also kann ein Bundesligist so nicht erfolgreich sein. Baumgart hat das in seiner lockeren, leichten, einfachen Art gesagt. Er sagte, es gibt Drittligavereine, die haben bessere Voraussetzungen als der erste FC Köln. Und das hat er vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, weiß ich nicht, ob es so ist, aber Fakt ist, Leute, es sind mehrere Seiten, die es jetzt schon gesagt haben. Trainer haben es gesagt, ein Horst Held hat es gesagt. Bestimmt auch noch, wenn ich jetzt tiefer graben würde, würde ich noch andere Namen finden, die es schon gesagt haben.
Ja,
und dieser Stillstand, das ist halt das, was gar nicht geht. Und auch wenn jetzt irgendwer zuhört und da total gegen den Ausbau ist, ist auch gar kein Thema, denn wichtig ist, dass wir wieder diesen Diskurs starten, dass da wieder drüber gesprochen wird, dass da wieder Argumente ausgetauscht werden. Wir müssen irgendwie mal weiterkommen. Und sagen wir jetzt mal, wenn alle Stricke reißen, was total für mich keinen Sinn machen würde, ja, dann müssen wir das Geisburg-Camp zumachen und irgendwo anders hinziehen. Dann ist es halt auch so. Aber das wäre natürlich der Worst Case. Nur, ja, es kann aber so nicht weitergehen. Das ist der Punkt. So kann es nicht weitergehen.
Punkt. Guck mal, da ganz, also wie gesagt, hast du an für sich mit Recht. Ich bin zum Beispiel, sagen wir es mal so, Reinhardt, wenn man sich mit der ganzen Thematik auseinandersetzt, mit dieser Plan-B-Lösung, zum Beispiel Marsdorf und sowas, ne, was da jetzt auch im Raum stand, das ist alles Käse. Hier geht's um Prinzipien.
Nehme ich nicht falsch. Ich finde das auch alles Käse.
Ja, nein, ich weiß das. Ich wollte das gerade auch eher einfach nur nochmal in den Raum.
Wenn immer jemand, der einen offenen Diskurs gerne hat, auch mit Leuten, die dagegen sind, dann höre ich mir das gerne an. Vielleicht können wir die ja überzeugen oder auch nicht. Ich weiß nicht.
Ich sag mal so, ich bin da komplett bei dir. Offener Diskurs ist generell in unserer Gesellschaft ja etwas, was leider viel verloren gegangen ist und was auch sehr, sehr lohnenswert ist, einfach zu haben. Ne? Ein gesprochenes Wort ist immer gut. Fakt ist, bei dieser Marsdorf-Lösung, ich sag mal so, jeder, der sich das nur 2-3 Minuten anguckt, wird feststellen, dass das Ganze wirtschaftlich und auch aus Nachhaltigkeits- beziehungsweise aus ökologischer Sicht vollkommener Blödsinn ist, was da versucht wurde zu konstruieren. Und alles Weitere, wie gesagt, lest euch ein. Der Text, ich sag's euch jetzt auch sofort, heißt Geisbockheim als Heimat unseres ersten FC Köln erhalten. Ist ein Kickoff-Text dazu, denke ich mal, wird es dann in der Zukunft nochmal deutlich, deutlich mehr Input geben für euch da draußen. Wie gesagt, es liegt an uns und das merkt man ja auch einfach jetzt 10 Jahre lang ist nichts passiert. Stadt und Verein, die eigentlich dafür verantwortlich sind, die Entwicklung des ersten FC Köln weiterzutragen, haben es nicht hinbekommen. Dementsprechend ist es jetzt an uns gelegen, als sehr, sehr mitgliederstarker Verein übrigens auch in der Stadt einfach mal ein Ausrufezeichen zu setzen, zu sagen, so Schluss mit dem Kokolores. Weil man muss ja auch sagen, solange dieses Thema nicht behandelt wird, werden auch viele andere Themen in der Stadt nicht behandelt. Von daher, wie gesagt, findet eine Lösung für den ersten FC Köln, liebe Stadt Köln. Und ansonsten, ja, wir sind jetzt da.
Schön gesagt, schöner Punkt, schöner Schlusspunkt.
Ja.
Oder,
Ja, ansonsten, letzter Infopunkt, ja, diese Investorengeschichte, ich sag mal so, haben wir letzte Woche mal versucht, ein bisschen was reinzubringen. Da wird es in den nächsten Wochen auch noch mal zugeben. Vielleicht einhergehend mit dieser Geisbockheim-Thematik. Vielleicht machen wir da auch so eine Doppelsendung drauf mal draus. Weil es wird so sein, dass ich in den nächsten 3 Wochen nochmal weg sein werde für 12 Tage. Mich verschlägt beruflich wieder mal auf einen anderen Kontinent. Die Zeit werden wir wahrscheinlich dann auch nutzen, um nochmal 1, 2 Gäste einzuladen, die das ganze Thema Investoren und auch Geisbockheim nochmal ein bisschen mehr beleuchten können, die euch auch dann nochmal ein bisschen mehr mit Fakten versorgen werden. Das heißt, gerade bei dieser Ausbauthematik geht's einfach wirklich um viele harte Fakten, bei denen man eigentlich alles draufschauen kann und relativ schnell für sich feststellen kann, dass da viele Dinge nicht wirklich viel Sinn machen, die bisher gesagt worden sind. Das wollen wir einmal auf den Punkt bringen, weil wir uns da als Podcast, wir machen zwar immer sehr, sehr viel freie Schnauze, aber ihr habt ja gemerkt, dieses Thema liegt uns wirklich am Herzen, weil wir darin halt auch einfach diesen Hebel sehen, um den ersten FC Köln langfristig wieder erfolgreich auch aufstellen zu können. Und ja, dementsprechend seid gespannt.
Guter Punkt. Wir haben es jetzt noch nicht endgültig besprochen, aber ich glaube, du wirst ja dann wahrscheinlich die eine Folge auch nicht dabei sein. Habe ich das richtig verstanden eben?
Genau, ja, also vermutlich, das macht man wahrscheinlich.
Also okay, wissen wir noch nicht, ist ja auch egal. Ich werde es auf jeden Fall machen und es wird auch cool und ich freue mich da drauf. mit dem Gesprächspartner, ich erwarte da viel von.
Ja, ja, wie gesagt, das macht ja auch nochmal Sinn, auch andere Stimmen dazu zu hören. Guck mal, weil wir beide im Endeffekt ja oftmals einfach unsere Fanmeinung so mal rausposaunen. Und es ist immer gut, einfach Leute mal zu hören, die uns dann auch nochmal wirklich harte Fakten nennen können. Weil ich glaube übrigens, das ist auch das große Problem bei dieser Geistbockheim-Thematik, warum das doch gar nicht so in die Öffentlichkeit gedrungen ist. Weißt du? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC-Fan generell mit dem Zustand, wie es jetzt gerade ist, zufrieden ist. Ich glaube allerdings auch, dass der FC-Fan abgeschreckt ist von diesem ganzen Paragraphenwald mit irgendwelchen Bebauungsplänen und sonst irgendeinem Scheiß. Es ist halt ein sehr, sehr kompliziertes Thema, aber da sage ich halt ganz ehrlich, es muss halt auch dann erklärt werden. Und wenn es kein anderer macht, dann werden wir es halt einfach versuchen, nach außen zu halt so zu kommunizieren, sodass es für jeden verständlich ist, wo erstmal hier die harten Fakten liegen. Ja? Und es gibt harte Fakten, die man halt einfach nennen kann, dementsprechend ja, sag ich einfach mal, nehme ich uns da jetzt einfach mal in die Verantwortung, auch die richtigen Leute in unserem Podcast zu holen. Und ich glaube, den Kontakt haben wir ja. Von daher ja. Freue ich mich, höre ich mir dann sehr, sehr gerne aus der Ferne zu. An, um Gottes Willen. Jetzt geht mir schon geht schon mein Kopf hier aus.
Also, okay, kommen wir zum Stuttgart-Spiel. Wir haben ja schon auch von diesen berühmten Strohhelmen gesprochen. Ich sag ganz ehrlich, wird ein hammerhartes Spiel und es kann auch gut sein, dass wir vielleicht da uns ein Tor mehr fangen als sonst. Aber ich will ja nicht dran glauben. Ich glaube jetzt erstmal daran, dass der stärkste Spieler von denen aktuell, in meinen Augen, ja, der motivierteste Spieler von denen, sich verletzt hat und der definitiv in den 1. FC Köln ausfallen wird. Das ist der Undav. Ich meine, Gourassi ist auch saugefährlich, aber schön, dass jetzt Undav wenigstens ausfällt. Auch schön, dass er nicht schwer verletzt ist, deswegen kann ich mich darüber freuen. Wahrscheinlich fehlt er nämlich nur eine Woche, aber für den FC ist er definitiv raus, habe ich eben nochmal nachgeguckt. Das heißt, wir müssen uns nur noch auf Gourassi, Gourassi einstellen. Und wenn wir den aus dem Spiel nehmen, ja, der hat zwar jetzt gegen Darmstadt getroffen und Darmstadt war auch die zweite Halbzeit in Überzahl, aber auch da muss ich sagen, Stuttgart hat erst in der 90. Minute das zweite Tor geschossen. Gut, Darmstadt hat dann auch noch ein Tor geschossen, haben sie 2-1 gewonnen. Aber ich sehe aktuell den VfB, wir dürfen die nicht spielen lassen. Wir dürfen die nicht spielen lassen. Wir müssen quasi, also dieses Pokalspiel Leverkusen gegen Stuttgart war zum Beispiel zwei spielerische Mannschaften. Wenn wir das mit denen machen, ne, wenn wir da versuchen,
sind komplett am Arsch,
dann sind wir am Arsch, eben. Deswegen, ich habe aber Stuttgart ist noch nicht Leverkusen, weißt du, glaube ich. Nee. Deswegen, wenn wir die zerstören, und dann den Gourassi so richtig auf die Füße treten, dann können wir da einen Punkt holen. Und wenn wir ganz viel VAR-Glück haben, auch dabei.
Ja.
Nee, komm, den Witz fand ich jetzt gut wegen VAR und so. Nee. Also ich sage, ganz ehrlich, 2-1 gewinnen wir gegen Stuttgart. Ich habe nicht 1-0 getippt. Ja, ich tippe nicht mehr 1-0, weil es jetzt schief gegangen ist gegen Bremen. Jetzt kann ich mal wieder anders tippen.
Zwei Konter, sagst du?
Ja. Nee, eine Ecke und ein Konter.
Ja, das stimmt schon, Ecken und Konter, ja. Boah. Sag dir ganz ehrlich, wenn wir dann punkten. Wobei das Ding ist.
Ja, ihr Punkt, du bist zufrieden.
Ja, das Ding ist wie. Ja, das ist. Ich weiß halt gar nicht, ob ich. An für sich wäre ich mit dem Punkt gegen Stuttgart natürlich zufrieden, aber. Sag dir ganz ehrlich, diese Tabellensituation, die macht einen kaputt, wirklich vom Schädel, ja, weil du die ganze Zeit am Überlegen bist, wie könnte das sein, wie könnte das noch klappen. Komm, ich tippe. Mein Bauch sagt mir jetzt einfach 1-1.
Ja. Ja, ist realistisch, aber wie gesagt, nur Gourassi trifft einmal und das war's, weil Undav ist nicht da.
Wer hat damals das Tor aus 50 Meter gemacht? Das ist Willi Sanu, ne?
Boah, das war so geil. Willi!
Ich werd's nie vergessen, wie Lukas Podolski damals im Trainingslager, weil früher ist man dann auch relativ viel als Fans im Sommer ja auch mit großen Massen irgendwie ins Trainingslager gefahren. Lukas Podolski hat es immer geliebt, laut durch die Gegend zu rufen, Willi Sanu, Kinderschuh. Weil er irgendwie Schuhgröße 38 hat.
Ja, das ist echt.
Deswegen, das ist immer der Satz, den ich mit Willi Sanu in Verbindung bringe, weil, wie gesagt, das Ganze ist irgendwie so 2 Meter neben mir passiert. Und das war irgendwie prägend, warum auch immer. So, meine Geschichte zu Willi Sanu. Es war doch das Ding mit Jens Lehmann, oder? Wo der so rausgelaufen ist. Mhm. Ach, guck das mal an, wie lange das schon wieder her ist. Nee. Ey.
Nee, erinnerst du dich? Jens Lehmann, glaube ich.
Doch, das war Jens Lehmann, wo der so aus dem Tor rausgekommen ist. Da bin ich mir relativ sicher, dass das Jens Lehmann bei Stuttgart war. Ist der nicht immer mit dem Helikopter zum Training geflogen in der Zeit? Da war irgendwie so.
Das ging ja mit dem ab.
Ja, da war irgendwie sowas. Dass der,
das war da war noch nichts mit Umweltschutz.
Nee. Die Diskussion war wirklich noch weit weg. Ne? Ja. Ich erinnere mich übrigens noch an, ich glaube, das war auch in einer der ersten Schwartig-Möd-Folgen, die Real OGs, wie die Jan immer bei uns bei Focus Football nennt, die werden es wahrscheinlich noch wissen. Weißt du noch, dass wir beide mal in Stuttgart zusammen in der ersten Reihe standen mit Oberkörper frei, ja, und unsere Eltern uns jeweils eine SMS geschrieben haben mit, sag mal, habt ihr einen Helm am Brennen?
Nee, meine Mutter war witziger. Meine Mutter hat nur geschrieben, hat original SMS geschrieben, sagte, zieh dir was an, Junge, es ist kalt oder irgendwie sowas.
Ich erinnere mich, ich glaube, mein Bruder hat mir damals, glaube ich, geschrieben, sagte nur von wegen, geil, Eltern haben irgendwie irgendeinen Besuch hier halt, ne? Und ja, haben das Spiel geguckt und auf einmal da. Aber ich hatte eine Mütze an, das weiß ich noch. So eine schwarz-graue gestreifte Mütze.
Und da hatte ich schon ein gutes Figürchen in der Zeit, ja, ey, Wahnsinn.
Das ist aber auch krass, das wird locker, boah, 14 Jahre her sein.
Ja, auf jeden Fall vor 30 Kilo.
Ach Gott,
herrlich. Ja, ist das schön.
Schön in alter Erinnerung zu schwelgen, so. Ich, ohne Scheiß, ne? Also hier diese, ich werde mir noch was einfallen lassen.
Wollen so, mein wir. Lieber, wenn du nichts mehr hast, ich würde dann sagen, ich weiß, dass es falsch ist, aber weil du gerade in Polen bist, do Sobojenia.
Do widzenia. Du wirst immer besser.
Do widzenia heißt Wiedersehen, ne?
Wie heißt, ja, tschüss, auf Wiedersehen.
Tschüss, auf Wiedersehen, ja.
Do widzenia. Na razie, do widzenia, Kollege.
Danke. Kollegu. Ich kann auch nicht mal Danke auf Polnisch.
Dziękuję.
Dziękuję.
Ganz einfach. Dziękuję. Jawohl. So, ich verlasse jetzt auch das Wohnzimmer, weil hier wurde schon an die Tür geklopft und ich habe eine Vermutung, weil wir haben 20 vor 6.
Pyramide! Also, auch rein. Viele Grüße do Virginia an die Familie.
Ja.
Und Quatsch. Nein. Was? Ich sage ja nicht auf Wiedersehen an die Familie. Hallo? Auf ja. Polnisch?
Dzień dobry.
Dzień dobry an die Familie.
Ja, mach das.
Dzień dobry.
Pozdrowienia willst du sagen.
Was heißt
Grüße,
das?
Grüße. Viele also, Grüße.
Und serdeczne,
serdeczne pozdrowienia. Smacznego.
Smacznego.
Smacznego. Smacznego. Danke dir.
An der Familie, Kollege.
Danke dir. Und auch an die Leute draußen. Smacznego. Schönen Abend euch. Und do widzenia aus Polen.
Alles klar. In diesem Sinne, Schwarz-Schwöd.
Peace.